Ja, liebe Geschwister, ich sage euch nichts Neues. Wir leben in einer Zeit, die wir uns so vor einem Jahr noch nicht vorstellen konnten. Nahezu jeder Lebensbereich ist anders, als wir es gewohnt waren. Die Einschränkungen, mit denen wir aktuell leben, sind letztlich nicht gravierend, aber sie sind dennoch spürbar. Ungewissheit macht sich breit, Angst, wie sich die Pandemie jetzt in den Wintermonaten entwickeln wird und dann auch die Frage, wie lange wir das noch aushalten müssen. Gerade wir Jüngeren, da zähle ich mich jetzt noch mal zu, wir kennen solche Situationen ja nicht. Elli, in deiner Generation, in der Generation unserer Eltern, da gab es noch ganz andere Einschränkungen. Leid und Krieg, wo auch keiner wusste, wie lange dauert das noch, wann ist endlich ein Ende da. Dennoch, Angst, Furcht und Ungewissheit sind da, auch heute, zumindest latent und verborgen. Unser Predigttext heute steht im 2. Timotheusbrief. Paulus schreibt diesen Brief nach einer Reise, die als seine vierte Missionsreise angesehen wird. In der Apostelgeschichte ist ja von 3 Reisen die Rede, und die Apostelgeschichte endet damit, dass Paulus im Gefängnis ist. Man geht aber davon aus, dass er nochmal freigelassen wurde und auch nochmal eine Reise antreten konnte. Wohin? Das ist nicht ganz klar. Möglicherweise nach Spanien, da wollte er ja immer schon hin. Ja, jeder wollte mal nach Spanien, auch Paulus. Möglicherweise ist er auch nochmal nach Kleinasien gereist. Also die Quellenlage ist ziemlich dünn. Man geht aber davon aus, dass es eine vierte Reise gegeben hat und dass er danach nochmal in Rom festgesetzt wurde. Und aus dem Gefängnis heraus schreibt Paulus diesen Brief an Timotheus, und es ist in der Chronologie der Paulusbriefe der letzte Brief. Ja, er hat danach keinen mehr geschrieben, auch wenn in der Bibel danach noch der Titusbrief und so weiter kommt. Aber der 2. Timotheus ist von der zeitlichen Abfolge her der letzte Brief des Paulus. Paulus richtet den Brief nicht an eine Gemeinde, wie den Korintherbrief oder den Galaterbrief, sondern dieser Brief ist ein sehr persönliches Schreiben an seinen Bruder Timotheus, seinen engen Vertrauten und Mitarbeiter. Es ist aber auch kein privater Brief, sondern ja ein quasi amtliches Schreiben von höchster Stelle, das die Ordnung des gemeindlichen Lebens regelt. Es soll den Hirten der Gemeinde, den Pastoren, Anweisung geben. Timotheus hielt sich in Ephesus auf. Dort hatten sich nach der Verkündigung des Paulus viele Menschen bekehrt und es waren viele christliche Gruppen entstanden. Aber diese frisch im Glauben stehenden Geschwister waren anfällig für falsche Lehren und so gab es Stress. Die Gemeinde war zerstritten. Jetzt schreibt der Paulus den Timotheus an und er hatte eigentlich 2 Anlässe. Einmal möchte Paulus seinen Weggefährten gerne noch einmal sehen. Und das schreibt er. Paulus saß ja fest und er war sich sicher, dass er in Kürze hingerichtet werden würde. Der Wunsch nach einem letzten persönlichen Treffen war ein Anlass für den Brief. Der andere Anlass war, dass Paulus dem Timotheus Mut zusprechen wollte. Hören wir auf den Predigttext aus dem 2. Brief an Timotheus, 1. Kapitel, ich lese die Verse 6 bis 10. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, soweit dieser Abschnitt. Eine Situation, die einen fürchten lässt, damals für Timotheus in Ephesus und auch heute für uns in der gegenwärtigen Situation. Wie wohltuend und beruhigend ist es da, dass die ganze Bibel vom Fürchte dich nicht durchzogen ist. Besonders dann, wenn Menschen der unsichtbaren Welt Gottes ganz nahe sind, dann spricht Gott: Fürchte dich nicht. Abraham hört diesen Zuspruch, als er in hohem Alter in die Fremde aufbricht. Genauso wie Hagar, deren Sohn unter einem trockenen Busch im Sterben liegt. Der Engel sagt ihm Maria bei der Ankündigung von Jesu Geburt: Den Hirten auf dem Feld und den Frauen am Grab wird er zugesprochen. Und ganz am Ende der Bibel heißt es: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Offenbar weiß die Bibel ganz genau, dass wir diesen Zuspruch brauchen, dass wir ihn immer wieder nötig haben. Denn Angst gehört zu den Grundbefindlichkeiten des Menschen. Jede und jeder von uns weiß, wie es ist, Angst zu haben. Wovor fürchtest du dich? Wo spürst du den Geist der Furcht in deinem Leben? Geist der Furcht. Das sind nicht die alltäglichen Ängste, mit denen wir in der Regel ja ganz gut klarkommen. Das ist nicht die Angst vor Spinnen oder Höhenangst. Geist der Furcht, das sind die Ängste, die uns stark beeinflussen, die uns lähmen, die uns hilflos machen. Und solche Ängste können ganz unterschiedlich sein. Die Angst vor der Dunkelheit und vor dem eigenen Versagen. Das unerträgliche Herzklopfen beim Warten auf eine Diagnose und wenn es nur beim Zahnarzt ist. Die Angst um unsere Lieben, die Eltern, die Kinder und Geschwister und die Angst, sie zu verlieren. Die Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle. Die Angst vor den rasanten Umwälzungen in unserer Gesellschaft und dem globalen Chaos in der Welt. Die Angst, das eigene Leben nicht mehr in der Hand zu haben. Und nicht zuletzt die Angst, alles zu verlieren, das Leben selbst. Die Angst vor dem Tod. Wir haben das Leben nicht ohne Furcht. Das ist ein Resultat, so wie Dietmar das letzte Woche gesagt hat, der ersten paradiesischen Apfelernte. Wie gesagt, es geht hier in Ephesus nicht um die Angst vor irdischen Dingen. Timotheus ist besorgt und er hat Angst, weil es um geistliche Dinge geht. Daher spürt er den Geist der Furcht. Und um diesen Geist der Furcht in Grenzen zu weisen, braucht es viel. Da reicht ein "Hab mal keine Angst" vollkommen nicht aus. Das weiß auch Paulus. Und deswegen setzt er der Furcht seine ganze Erkenntnis entgegen. Seine ganze Theologie schreibt er ihm und erfasst die, der Paulus, der kann das so wunderbar komprimieren, in zwei Verse rein. Und diese zwei Verse sind in textnahen Übersetzungen ein Satz. Ja? Ich weiß, ich habe die Wörter nicht gezählt, 30, 35, 40, um den Dreh rum. Paulus ist da sehr geschickt in seiner Formulierung. Beim Zuhören ist das schwer nachzuverfolgen. Und ich lese die Verse 9 und 10 nochmal nach einer etwas freieren, nach einer neueren Übersetzung. Er hat uns errettet und uns dazu berufen, sein Volk zu sein. Das geschah nicht wegen unserer guten Taten, sondern weil er es so wollte. Schon vor aller Zeit hat er uns durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt. Jetzt aber ist sie sichtbar geworden, weil Jesus Christus, unser Retter, auf die Erde gekommen ist. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Davon berichtet die gute Nachricht. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, die uns Sicherheit gibt. Auf dieser Basis beschenkt uns Gott mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Das ist ein harmonischer Dreiklang. Ebenso harmonisch klingt Glaube, Hoffnung, Liebe, wie Paulus es an die Korinther schreibt. Diese beiden Dreiklänge, die passen wunderbar zusammen. Sie ergänzen sich. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind Geschenke, die Gott in unser Inneres hineingibt. Diese Geschenke äußern sich, sie dringen nach außen in Kraft, Liebe und Besonnenheit. Die Liebe ist als Grundton in beiden Dreiklängen enthalten, als Geschenk Gottes, das sich als Auslöser für Handlungen nach außen hin zeigt. Der Glaube formiert sich in Kraft und die Hoffnung in Besonnenheit. Ja, der Geist der Kraft. So wie der Geist der Furcht jemanden lähmen kann, so kann der Geist der Kraft eine neue Dynamik bringen. Der Geist der Kraft entfaltet Wirkung. Er bewirkt Bewegung. Das ist wie Rückenwind beim Fahrradfahren. Ich bin nicht mehr so langsam, dass ich Sorge haben muss, umzufallen. Der Rückenwind schafft Bewegung und macht das Fahren stabil. Und dadurch gibt es Freiheiten, im Vertrauen auf diese Kraft nach rechts und nach links zu schauen, etwas Neues zu probieren und unbesorgt zu sein. Gottes Geist bringt Bewegung ins Denken. Man kann raus aus den Befürchtungen, die einen einengen. Die Resignation hört auf. Man kann neue Ideen entwickeln, wenn Gottes Geist einen beflügelt. Auf einmal sieht man die Möglichkeiten, die da sind, und man traut sich, mitzuarbeiten an einem neuen Weg. Einer, der das erlebt hat und danach gehandelt hat, war Dietrich Bonhoeffer. In seinem Tagebuch hat er geschrieben: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Raus aus dem alten Trott, neue Ideen, aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten. Das schenkt Gottes Geist. Darauf soll sich der junge Timotheus verlassen. Und darauf können wir alle bis heute vertrauen. Das gilt für die Krisen im eigenen Leben, für persönliche Misserfolge, für die großen Probleme, die uns in unserem Land Sorgen machen. Gottes Geist ist nicht der Geist der Furcht. Gottes Geist bringt in Bewegung. Der Geist der Liebe. Ohne den Geist der Liebe ist ein Geist der Kraft nicht mehr Gottes Geist. Ohne die Liebe fehlt ein Ton im Dreiklang. Und es fehlt der Ton, der in beiden Dreiklängen enthalten ist. Ich habe es ja nicht so mit der Harmonielehre, aber ein Dreiklang, wo ein Ton fehlt, hört sich zumindest unvollständig an, wenn nicht schräg. Also gibt Gott uns nicht nur den Geist der Kraft, sondern auch den Geist der Liebe. Wie dieser Geist wirkt, kann ich nicht besser sagen als Paulus selbst. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wohlbekannt, 1. Korinther 13. Die Liebe hält die Kraft im Zaum. Die Liebe impft gegen Fanatismus. Die Liebe wird niemals dulden, dass einer einen anderen tötet und hinterher sagen kann, er hätte Gott einen Gefallen damit getan. Gottes Geist hilft, lieben zu können. Gottes Geist sorgt für einen Perspektivwechsel. Wer liebt, der stellt nicht sich und seine Ängste, sondern den anderen in den Mittelpunkt. Wer liebt, der will, dass es auch dem anderen gut geht. Nicht nur den Familienangehörigen und Freunden, hat Jesus gesagt, sondern auch Fremden, ja sogar denen, die man als Feinde fürchtet. Auch denen soll es gut gehen. Dann hört die Feindschaft auf. Verstehen, was der andere sagt, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Verstehen, was der andere will. Und vielleicht auch Verständnis dafür aufbringen. Das bewirkt der Geist Gottes, der sich in der Liebe äußert. Ich glaube, jeder von uns weiß ganz genau, an welcher Stelle der Geist Gottes in Sachen Nächstenliebe bei uns noch ein bisschen was zu tun hat. Lasst uns daran arbeiten, jeder ganz persönlich. Lasst uns darauf hinarbeiten, den anderen als Geschöpf Gottes zu lieben. Das können wir nicht aus uns heraus, das können wir nur durch den Geist Gottes. Ich glaube, dass der Geist Gottes diese Macht hat, aber es ist doch ein bisschen theoretisch. In der Theorie können wir das nachvollziehen, ich auch. Aber was machen wir mit Mitmenschen, für die Nächstenliebe auch ein Fremdwort ist? Kim Jong-un. Was machen wir mit dem? Jesus sagt, wir sollen ihn lieben. Ja, fällt mir schwer, gebe ich zu. Was machen wir mit denen, die unsere Mitgeschwister verfolgen? Open Doors berichtet das, ja. Was machen wir mit den Menschen, die unsere Mitgeschwister verfolgen? Ja, es ist schwer. Es ist für mich auch erstmal so nicht möglich. Ja, können wir deren Handeln verstehen wohl nur, wenn wir uns auf ihr falsches Denken einlassen? Du sollst nicht töten. Was machen wir mit Menschen, die dieses Gebot einfach so missachten? Das ist sicherlich extrem. Wenn wir das mal außen vor lassen, schauen wir auf die weniger extremen Dinge, die uns am anderen stören. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was der andere macht. Aber wenn man den anderen verstanden hat und Verständnis für sein Handeln aufbringt, dann kann man ganz anders miteinander reden. Dann kann man sein eigenes Denken, seine Befürchtungen daneben setzen und Verständnis werben für das, was ich möchte und für gut halte. Und hoffentlich kann man dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Ist nicht einfach. Man muss zu Kompromissen bereit sein. Das tut manchmal weh. Manchmal muss man auch leiden für das, was man denkt und glaubt. Darauf bereitet Paulus den jungen Timotheus vor. Und ich glaube, das kann man schaffen, wenn Liebe einen antreibt und nicht Hass und nicht Angst. Dass wir das schaffen, das schenke uns Gottes Geist. Der Geist der Besonnenheit. Besonnenheit, was ist das? Besonnenheit ist das Gegenteil zu Impulsivität. Besonnenheit ist eine überlegte, beherrschte Gelassenheit, die vorschnelle Entscheidungen und Taten vermeidet. Wer besonnen ist, der hat einen klaren Kopf, der sieht, was eigentlich los ist. Ein besonnener Mensch, der ist nicht panisch, der ist auch nicht hyperaktiv, sondern er wägt ab, was kann ich mit Gottes Hilfe tun? Mit wem sollte ich reden? Der Geist der Besonnenheit nimmt die Eile heraus. Er kühlt runter. Auch die Besonnenheit gehört in den Dreiklang hinein, da sie die Kraft und die Liebe ausgleicht und nicht über die Stränge schlagen lässt. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Geschenke des Heiligen Geistes, die von Gott kommen. Nichts, was man trainieren könnte. Nichts, was man bei Fortbildungen in Rollenspielen üben könnte. Gottes Geist. Er gibt diese Geschenke denen, die er erwählt hat. Er gibt sie denen, die berufen sind. Er gibt sie denen, die hören, was er sagt. Drei, die sich gegenseitig in Schach halten und nur im Zusammenklang harmonisch sind. Drei gegen den einen, der nicht von Gott ist, die Verzagtheit. Der Geist Gottes kann der Verzagtheit, der Angst und den Sorgen einen Riegel vorschieben. Er bringt in Bewegung, er schenkt neue Ideen und Hoffnung. Mit Gottes Geist kann man tapfere Schritte in die Zukunft wagen. Daher sollten wir wahrscheinlich häufiger bitten: Komm, Heiliger Geist, schenke uns deine Kraft, erfülle uns mit deiner Liebe und gib uns Besonnenheit. So, glaube ich, kann man auch die gegenwärtigen Krisen durchstehen. Daher möchte ich uns nochmal den Predigttext lesen. Lasst uns diese Verse mitnehmen. Lasst sie uns im Kopf haben und lasst uns darauf besinnen, wenn die Dinge um uns herum wieder von ganz anderen Nachrichten bestimmt werden. Verse statt Virus. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen.